Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Episode 141 am 3. Juli 2026. Für euch am Mikrofon Metal Hammer Chefredakteur Sebastian Kessler zusammen mit
Katrin Riedel aus der Metal Hammer Redaktion. Wieder halbwegs genesen. Vielen Dank für die guten Wünsche. Sehr freundlich da draußen. Und super, dass ihr uns wieder zuhört. Wir sind schon im Juli angekommen. Was zur Hölle?
Und wir sind eigentlich gar nicht da. Wenn ihr das hört, sind wir nämlich gerade auf dem Rock Harz. Wir haben das hier ein bisschen voraufgezeichnet. Wenn also in den letzten 24 bis 48 Stunden knaller Dinge passiert sein sollten, kann es sein, dass ihr die hier in diesem Podcast noch nicht hört. Das lest ihr aber brandaktuell immer auf metal-hammer.de. Wir haben natürlich trotzdem für euch die interessantesten Entwicklungen der letzten Tage aus der Metal-Welt. Unser Album der Woche kommt diesmal von Moonspell und fürs Mikrofon haben wir auch wieder jemanden bekommen.
Und zwar Dr. Dead alias Felix Held von Dominom, den Zombie-Metallern. Das Interview hat unser Kollege Lothar Gerber geführt. Später mehr dazu.
Dann starten wir rein in das beliebte
Back in Black, das Metal-Update.
Ja, die Hitzewelle am vergangenen Wochenende war ganz schön heftig. In einigen Regionen Deutschlands wurden ja sogar neue Hitzerekorde aufgestellt, teilweise mit Temperaturen über 40 Grad. Was zur Hölle, schon wieder. Auch in Berlin war es derbe heiß, man konnte eigentlich nichts machen, außer Schatten zu suchen und sich dann in irgendein Gewässer zu legen, weil, nee.
Also. Ja, andere Leute waren auf Festivals, ob das Empiricon Festival, das ja zum Glück Indoor war, diverse andere gab es auch noch.
Ja, darunter auch das Mainstream Rockfest. Ja, die Wetterlage hat einige Festivals am Wochenende hart getroffen. Am ersten Tag ging beim Mainstream Rockfest noch alles gut. Am zweiten Tag musste die Veranstaltung allerdings aufgrund behördlicher und meteorologischer Empfehlung hin abgebrochen werden. Befürchtet wurden da Blitzeinschläge im Festivalgelände.
Uncool. Hatten wir schon bei Rock am Ring vor einigen Jahren und am alten Muscle Force auch mal, ja.
Ja, uncool. Das blieb dann glücklicherweise aus, aber am Ende ging es natürlich um die Sicherheit der Anwesenden, die man verständlicherweise nicht riskieren wollte. Unter anderem fiel dem Abbruch das Konzert von Architects zum Opfer. Auf Social Media wurde natürlich mal wieder viel gemeckert darüber, dass es am Ende ja gar nicht so schlimm gekommen ist.
Ja.
Aber auch darüber, dass man während der Evakuierung das Pfand nicht mehr zurückgeben konnte. Ich sag mal so.
Ärgerlich, okay.
Naja, werden da laufend eine Evakuierung. Also, ja. Entschuldigung, kein 3 € Pfand hier. Also ja, ich will in einer solchen Veranstaltung wirklich kein Veranstalter mit so viel Verantwortung für Menschenleben sein. Aber mal ehrlich, also die wissen schon, was sie machen. Niemand will eine solche Veranstaltung, auf die man ein Jahr lang hinarbeitet, unterbrechen oder sogar abbrechen.
Nee, mit all den Kosten, die dann ja auch auf den Veranstalter zukommen, das heißt für Künstler, die nicht gespielt haben und Leute, die ihr Pfand zurück wollen.
Ja, also das führt ja zu finanziellen Einbußen. Aber wenn es aufgrund der Sicherheitslage nicht anders geht, dann macht man das selbstverständlich.
Ja, und so genau lassen sich Blitze halt leider nicht vorhersagen. Wenn das der Fall wäre, dann wäre alles sicherer.
Ja, also ich habe echt wenig Verständnis dafür, dass diese Situation bei einigen Leuten immer noch, ja, derart wenig Verständnis generiert. Also Respekt an alle, die solche Entscheidungen treffen müssen und dabei auch immer das Wohl des Publikums im Auge behalten. Das darf man ja am Ende nicht vergessen.
Hat man in den letzten Jahren ja viel gelernt eigentlich, was das angeht. Von daher gut, dass keinem was passiert ist. Gut auch, dass kein Blitz im Gelände runterkam, weil irgendwelche Leute sind ja doch immer noch drauf. Sei es Techniker, Leute, die nicht rechtzeitig runterkamen, was auch immer. Man soll sich freuen, dass kein Blitz runterkam und trotzdem keiner da war. Und auch wenn es kacke ist, dass die Architects nicht gespielt haben natürlich. Aber die kommen bestimmt wieder.
Ja, so viel ist sicher und gut, dass die Leute sicher waren. Und das mit dem Pfand wollen sie auch noch irgendwie lösen. Also ruhig Blut, die Leute wissen, was sie tun. In der Regel.
Nicht jeder weiß immer, was er tut. Zum Beispiel der ehemalige Bad Wolf-Sänger Tommy Wächst, an den wir gleich noch ein bisschen erinnern werden. Nicht, weil es von dem wirklich was Neues gäbe, sondern die Bad Wolves sind zurück mit einer neuen Sängerin, was durchaus nicht uninteressant ist. Die Bad Wolves, um ganz kurz den Kontext wiederzugeben, weil vielleicht hat sie nicht jeder im Ohr und im Hinterkopf, eine 2017 gegründete Alternative Groove Modern Metal Band aus den USA, so im erweiterten Five Finger Death Punch Umfeld, auch musikalisch. Einigermaßen da dran, ein bisschen melodischer, aber unterwegs. Hervorgegangen und gegründet ist die Band von einem Herrn namens Joe Böcklin, ehemals Devil Driver. Der ist dort Schlagzeuger, Songwriter, eben Gründer und bis heute noch Mitglied als einziger von der Gründungsmannschaft. Tatsächlich hat die Band einige zum Teil auch wilde Besetzungsänderungen hinter sich. Zu Beginn und lange Zeit war deren Sänger Tommy Wächst am Start. Mit dem haben sie die ersten beiden Alben aufgenommen. Zwischenzeitlich war der auch mal bei Fellfinger Death Punch eingesprungen und hat da sogar ein ganz gutes Bild gemacht. Der hat echt eine tolle Stimme und hatte einen charismatischen Bühnenauftritt. Das war alles cool. Im Laufe der Zeit hat sich aber schon gezeigt, dass das wohl ein ziemlicher Depp ist. Harte Kindheit, harte Jugend, viel mit Drogen und Gewalt zu tun gehabt, ja, alles nicht cool. Hängt heute aber nicht nur Trump, sondern auch wilden Verschwörungstheorien an. Und das war dann wohl auch zumindest mit Grund der Trennung. Er selber hat die auf Social Media auch sehr, ich sag mal, würdelos zu einer Schlammschlacht aufgebauscht und da kein gutes Bild von sich abgegeben. Es besteht außerdem ein Kontaktverbot zu seiner Ex-Freundin, die ihm Gewalt vorwirft. Also einiges im Argen. Er auf jeden Fall lange Zeit jetzt auch schon raus. Der zweite Sänger, Daniel Leskiewicz, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wahrscheinlich nicht, war seit 2021 dabei, hat es immerhin auf zwei Alben geschafft, wobei das zweite, zumindest laut der deutschen Wikipedia, nirgendwo gechartet ist, nicht mal in den USA. Ich habe es auch nicht mitbekommen, ehrlicherweise, zumindest nicht bewusst, oder ich erinnere mich nicht mehr dran. Wie dem auch sei, der scheint jetzt auch schon wieder raus zu sein und die Bad Wolves sind zurück mit der neuen Sängerin Sarah Skinner, Spitzname Killboy.
Skinner!
Skinner!
Geil. Super Spitzname was? Killboy?
Killboy.
Geil.
Und der neue Bassist ist Super Nintendo Chalmers. Nein, zurück zum Ernst des Lebens. Die neue Single heißt Paint It Red, passend zur Haarfarbe von Sarah Killboy Skinner. Man darf die Band damit jetzt aber nicht mit April Art verwechseln, auch wenn es da optisch durchaus gerade Parallelen gibt. Sie haben den Release der Single tatsächlich extra auch getimed auf den 29. Juni. Da war nämlich Erdbeermond auch noch passend zum Thema Rot. Der Erdbeermond ist ein Vollmond, der Ende Juni aufgeht.
Oh, Kessler wieder tief in die Recherche gegangen.
Irgendwie mythologisch aufgeladen natürlich, Primal Energy und passt damit perfekt zum Wolfsmythos der Band. Bla.
Ah, stimmt.
Bad also, Wolves. Naja, also ein bisschen Mond, bisschen Erdbeer, bisschen Rot. Die neue Single jedenfalls, überraschend cool. Ich wollte es gar nicht mögen, ehrlicherweise.
Da kommt schon die Polizei. Die Geschmackspolizei fährt hier vor.
Oh, das wird sein. Oder die Rote Feuerwehr.
Ja, Störgeräusch der Woche ist diesmal Polizei, Krankenwagen oder Feuerwehr.
Oder doch die neue Single von Bad Wolves. Hört mal rein, sie wird in unserer Playlist sein. Ich finde es ganz gut. Es ist gelungener Alternative Metal nach US-Standards. Prächtige Grooves, bratzende Gitarren, eingängige Melodien zwischen dramatischer und poppiger Attitüde und im richtigen Maße auch Ausbrüche in Härte und mächtigen Gitarrenparts. Und ja, wie gesagt, ich wollte es doof finden, aber es ist echt okay, gut. Vor allem die Sängerin Killboy ist echt stark. Mal sehen, ob Bad Wolves es schaffen, Ruhe reinzubringen, das zu halten, was sie jetzt aufgebaut haben und dann auch richtig auszuspielen.
In jedem Fall wieder spannend, dass sozusagen ein Sänger durch eine Sängerin ersetzt wird. Das ist ja in der letzten Zeit oft passiert. Finde ich ganz cool.
Das auf jeden Fall. Auch darum seien Ihnen die Daumen gedrückt.
Und dann bleiben wir im US-amerikanischen und haben hier Neues aus der KI-Welt für euch. Der US-amerikanische Bassist Rudy Sarso, der unter anderem ja bei Quiet Riot, Whitesnake und Ozzy Osbourne gespielt hat, geriet nämlich kürzlich in die Schlagzeilen, weil er die Nutzung von künstlicher Intelligenz beim Songwriting eingeräumt hat. Oh mein Gott! Und zwar soll das geschehen sein bei seiner neuen Single Your Heart is the Road, die hat er seiner Ehefrau zum 42. Hochzeitstag gewidmet.
Oh.
Wie bzw. wo jetzt genau die KI zum Einsatz kam, erklärte der Musiker im Interview mit Border City Rock Talk nicht. Er begründete den Schritt aber mit fehlendem Budget. Ich gehe davon aus, ich habe es mir mal angehört, dass es da so um Soundeffekte im Hintergrund des Songs geht, vielleicht auch um Chöre, unklar. Man kann den Song übrigens auch bei YouTube hören, das ist so ein schöner, wenn auch schon ziemlich kitschiger Track mit so einem tollen 80er-Vibe, jeder Menge Pathos und ganz viel Herz. Ich bin jetzt natürlich kein Experte für KI, höre da aber ehrlich gesagt nicht raus, ob die Sounds jetzt aus dem Keyboard kommen oder von der KI ausgespuckt wurden.
Ja, es kommt halt da wie grundsätzlich sehr darauf an, wie er die KI eingesetzt hat, wie viel eigenes Zutun da noch drin ist, ob er nur gesagt hat, hey, schreib mal ein schönes Lied für meine Frau nach 42 Ehejahren und dann kam das so raus. Das wäre dann tatsächlich sehr plump. Man kann da ja aber deutlich mehr machen. Man kann da ja eine gewisse Gestaltungshöhe durchaus auch mit reinbringen. Also es kommt wirklich darauf an, welche Tools er wie verwendet hat. Ich will es jetzt nicht komplett verdammen, gerade vor dem Hintergrund, wie er schon sagte, Kosten, Effizienz, da muss man auch als Musiker darauf achten. Ich verstehe aber auch jeden, der es kacke findet, gerade weil in Sachen KI so viele Dinge noch unklar sind, nämlich eben die Rechte und die Vergeltung für die Personen, von deren Werken die KI gelernt hat.
Ja, da ist es natürlich auch so, dass jemand, der jetzt schon wirklich seit langer Zeit selbst Musik macht, ja aber auch so ein bisschen einen anderen Anspruch drauf hat, als jemand, der gerade neu einsteigt und sozusagen noch nichts geleistet hat in dieser Hinsicht,
oder? Im Sinne von, seine Sachen stecken da eh schon drin, da kann er sie auch wieder.
Ja, so ein bisschen. Ich weiß nicht genau, was er gemacht hat. Ich meine, vielleicht hat er auch gesagt, schreib mir einen Song im Stil von Quiet Riot oder so.
Vielleicht.
Also es ist alles so ein bisschen unklar, aber mal gucken.
Und er hat dafür jetzt einen kleinen Shitstorm abbekommen, oder?
Nicht mal. Also vielleicht war es auch einfach ein Versuch, so ein bisschen Aufmerksamkeit auf den Song zu legen. Aber wenn man sich jetzt mal bei YouTube anguckt, wie oft der gespielt wurde, dann glaube ich fast nicht dran, dass es geklappt hat.
Ja gut, KI ist für viele auch tatsächlich schon
No-Go.
Eine No-Go-Area geworden. So auch zum nächsten Thema zu kommen. Für die Streaming-Plattform Tidal, die hat jetzt ihren Abonnentinnen und Abonnenten nämlich eine E-Mail geschickt, wo sie ihre KI-Richtlinie erklären,
geil,
die ab Juli in Kraft treten soll. Ich selber als Abonnent und Abonnentin habe auch so eine E-Mail bekommen.
Aber du bist ja keine Abonnentin.
Ich gehöre aber zur Gruppe der Abonnentinnen und Abonnenten.
Ja.
So war das sprachlich korrekt gemeint. Diese E-Mail landete auch in meinem Postfach und ich fand das natürlich ganz interessant. Tidal ist nicht die erste Streaming-Plattform, die darauf reagiert und Maßnahmen ergreift. Tidal jedenfalls will das recht streng handhaben und kein Geld mehr für KI-generierte Musik auszahlen. Es gibt
sehr
also
gut.
keine Tantiemen mehr, was echt super fair ist.
Genau das brauchen wir, genau solche Entscheidungen.
Ja, weil wenn keine Gestaltungshöhe drin ist, dann bitte sei so. Hier nochmal ein paar Monate auch zurückgedreht. Dieser, ein weiterer Player auf dem Markt der Musikstreaming-Plattformen, hatte erst kürzlich bekannt gegeben, ich glaube es war Anfang des Jahres oder so, dass fast 50% der neu hochgeladenen Musik KI generiert sind.
Absurd.
Und das flutet natürlich alles ganz furchtbar. Spotify hat, ich meine, Ende letzten Jahres auch hart durchgegriffen und 75 Millionen Tracks gelöscht, die KI generiert waren. Und da kommt halt der Teil, wo es wirklich dreckig wird, halt auch unter falschen Namen hochgeladen wurden. Also von zum Teil verstorbenen Künstlern wurden dann die Profile genutzt, um dort unter dem falschen Namen neu generierte Musik hochzuladen.
Das ist alles halt wirklich, so dreckig.
Das ist halt einfach ein Verbrechen, einfach.
Ja, das müsste auch viel härter verfolgt werden.
Ja, weiß nicht, warum man das darf. Verstehe bis heute auch technisch nicht, wie das überhaupt gehen kann, weil wofür gibt es denn fucking digitalen Musikvertriebe, die doch dafür sorgen? Also da muss doch Gatekeeper geben. Kann doch nicht jeder Karl Digitalarsch hingehen und sagen, hallo,
Ich bin Ozzy Osbourne. Und habe einen Song.
Ja. Ja. Hier Spotify, bitte lade es hoch. Oh ja, danke, ja. Ozzy.
Cool, wir haben noch nicht genug.
Ich verstehe es nicht.
Nee, aber umso schöner, dass da mal jemand den Riegel vorschiebt und dass es da auch wirklich Bewegung gibt und dass den Plattformen offenbar, zumindest gewissen Plattformen, auch da die Problematik bekannt ist und sie auch dagegen arbeiten wollen.
Genau, sie werden diese Musik nicht löschen, sie werden sie kennzeichnen, sodass eben auch klar ist, ihr hört KI-Musik. So, manche tun das ja gerne nebenbei, whatever. Bitte, dass kein Geld an die sogenannten KI-Künstler fließt, ist auch völlig fein. In Zukunft würden Teile sogar so weit gehen, dass sie auch kein Geld ausschütten an Musik, die nicht komplett aus der KI ist, sondern wo KI einen zumindest irgendwie messbaren Anteil hat. Und da wird es interessant. Soweit ist nämlich tatsächlich ihr Algorithmus noch nicht, das zu erkennen.
Ja.
Das klappt noch nicht. Und ich frage mich dann da auch, wo dann da die Grenze gesetzt wird. Siehe Quiet Riot, Kollege.
Ja, richtig.
Das wird auch nochmal eine interessante Diskussion.
Und können die dann rausfiltern, wenn ich jetzt sowas wie, ich sag mal, ein Film-Intro habe oder ein Spoken Word aus irgendeinem Hörspiel herausgenommen habe oder sowas? Wird es dann auch gefiltert?
Nee, weil das ist ja keine KI, das ist ja dann ein Sample.
Ja,
Das aber wird auch wieder anders verrechnet.
Ich frage mich schon, wie diese Erkennung funktionieren wird. Mal gucken.
Das ist alles noch nicht so weit. Ein Problem deren Techniker. Auf jeden Fall gut, wichtig und richtig, dass da ein Auge drauf gehalten wird und das wirklich auch von wirklich von Menschen erschaffenen Stücken abgetrennt ist.
Ja, in dubio pro handgemachte Musik weiterhin.
In diesem Sinne.
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Ja, inspiriert von den heißen Temperaturen der letzte Woche blicken wir heute nach Portugal und wenden uns der wohl bekanntesten Metalband dieses Landes und vermutlich sogar der ganzen iberischen Halbinsel zu, würde ich mal sagen.
Wahrscheinlich ist das so, ja.
Ja, es sind Moonspell. Die Gruppe wurde bereits 1989 von Sänger Fernando Ribeiro unter dem Namen Morbid God gegründet und war damals so, ja, noch im Black Metal angesiedelt. 1992 folgte dann die Umbenennung in Moonspell. Auf ihrem Debüt Wolfheart, das 1995 bereits bei Century Media erschien, verwendeten die Musiker noch Pseudonyme, also das kam noch so ein bisschen aus ihrer Black-Metal-Zeit. Teil des Line-Ups waren damals bereits neben Ribeiro der bis heute aktive Keyboarder und Songwriter Pedro Paixo sowie der langjährige Schlagzeuger Mike Gaspar, der der Band erst 2020 den Rücken kehrte. Kurz nach dem Debüt stieß dann auch Gitarrist Ricardo Amorim dazu. Und Moonspell erarbeiteten sich dann schon bald so einen recht eigenen Stil irgendwo zwischen Düsterkeit und Emotion und veröffentlichten 1996 ihr zweites Album Irreligious, das heute ja so zu den wichtigsten Werken des Gothic Metal zählt. In den folgenden Jahren unternahmen Moonspell einige stilistische Schlenker und experimentierten ein bisschen, legten aber so eine ziemlich eindrucksvolle Karriere hin, vor allem vor dem Hintergrund ihrer südeuropäischen Herkunft. Die eigenen Angaben zufolge ja einige Dinge erschwerte, allein aufgrund der Distanz zum mitteleuropäischen Hauptmarkt. Ja, und in den letzten Jahren geriet die Band in eine nicht nur, aber auch von der Pandemie befeuerte Existenz- und Schaffenskrise, aus der sie sich nun langsam wieder herausarbeitet. Und als Mittel zum Zweck wählten Moonspell für ihr 13. Studioalbum eine Art Rückbesinnung in ihre Gothic-Metal-Glanzzeit.
Ja, Far From God, ihr 13. Album, ist tatsächlich eine 90er-Party der ganz anderen Art und Weise. Statt Blümchen gibt's hier Grabkränze, statt Mr. President gibt's Graf Dracula. Allein der Opener Cross Your Heart ist schon totaler 90er-Dark-Metal. Un- oder kaum verzerrte Gitarren spielen melancholische, düster-romantische Gothic-Melodien. Die Strophen sind reduziert und von Fernando Ribeiros rotweinschwerer Stimme dominiert. Und im C-Teil gibt es so ein elektrisches Summen, das alles ein bisschen verzerrt und dadurch schön, nicht lebendig, das wäre hier falsch, aber analog klingt.
Untot.
Untot. Auch der Titeltrack Far From God setzt auf volles Vampir-Rock-Romantik-Programm, eingeleitet von einer heiseren Grabesstimme. I am not from this earth and I am not from this time. Die Strophen kommen mit präsentem melodischem Bass und fast gehauchtem Gesang daher, gefolgt von einem schmachtenden Refrain. Das ist aber alles nicht weichgespült, sondern durchaus rockig metallisch mit schönen knarzenden Momenten und Glanzlichtern auch für die Gitarristen. Wenn es ein klein Zackenhärte noch wäre, könnte das auch von 16 ein Eis stammen, meine ich. Biblical ist in seiner Struktur ein bisschen progressiver, aber nicht weniger hittig. Bezeichnend ist hier die klare Gitarre, irgendwo zwischen Western- und Gruftgitarre. Im Hintergrund ist ein treibendes, nervöses Gezupfe und ein tänzelndes Schlagzeug zu hören. Und erst in der zweiten Hälfte bricht der Song dann in Härte aus und mündet in ein groß angelegtes Gitarrensolo. Vielleicht der größte Hit des Albums dürfte The Great Wolf in the Sky sein, mit seinen geisterhaften Keyboards und Chören, Friedhofsgrusel, Gitarren, düster symphonischen Melodien im Hintergrund und einem beschwörerischen Gesang. Der Refrain wird dann cineastisch groß und das Ganze ist kitschig, aber auf schöne Art und Weise. Und der C-Teil mit seinem giftigen Wolfs-Shouts könnte auch fast von Powerwolf sein. Dann gibt's noch sehr doomige Momente auf dem Album, Your Promise of Light zum Beispiel. Das schleicht, das fließt, der Gesang ist zum Teil flüsternd und fast rituell. In For the Love of Mortals dominieren schmachtende Synthes und begleiten den Vampir-Romantik-Kitsch. Und Our Freedom to Fall und auch das abschließende Reconquista, das eine Art Hauptmotiv ja auch des Albums sein soll, verschmilzt viele Elemente. Also zwischen Doom, Vampir-Schmachtfetzen und mächtigen Metal-Melodien und auch richtig harten Momenten. In ihrem Review bei uns im Magazin schrieb Kollegin Heidi Skrobanski, das Album sei nostalgisch und zugleich modern. Und ich glaube, das umschreibt es recht treffend.
Ja, da hat sie absolut recht. Also mir persönlich war das Vorgängeralbum Hermitage auch so ein bisschen zu proggy. Also damit konnte ich so im Moonspell-Kosmos nicht so viel anfangen.
Ach, selbst du nicht? Ich dachte, du warst da auch gehuckt.
Ich weiß nicht. Also schon von einzelnen Songs so. Mhm. Ja, und mit diesem Rückbezug jetzt in die Gothic-Metal-Hochphase musste ich mich auch erstmal arrangieren. Aber mittlerweile gefällt mir Wrath of God schon recht gut. Es klingt insgesamt so ein bisschen introvertierter als andere Alben, wie zum Beispiel mein Lieblingsalbum Extinct. Aber wartet auch immer wieder mit schönen klanglichen Details auf und verbreitet einfach so eine ganz besondere Stimmung, also irgendwo zwischen schwärmerischer Romantik und Todessehnsucht. Den Opener muss man sich vor diesem Hintergrund auch nochmal zu Gemüte führen. Flirrende Keyboardflächen und natürlich die dunkle Stimme von Ribeiro sind da einfach die tragenden Pfeiler. Der Opener eben, Cross Your Heart, es funktioniert so als beschwingter Einsteiger, der so stimmig ins Album einführt und eben auch als Single sehr gut funktioniert. Der Titeltrack beinhaltet dann so eine schwärmerisch-schwülstige, auch so ein bisschen wehmütige Note und spielt eben, du hast gesagt, lyrisch mit einer Vampirgeschichte. Biblical finde ich so ein bisschen egal, aber bei The Great Wolf in the Sky wird es dann wieder besser.
Mhm, der Hit.
Das ist der Hit, ja. Den Song widmet Moonspell einem verstorbenen Freund und entsprechend klingt er phasenweise auch so ein bisschen traurig. Mhm. Der Freund wurde übrigens in Moonspell-Klamotten beerdigt, also in einem Moonspell-Shirt. Ja, also schön gotische Atmosphäre hier, große Öffnung im Refrain, tolles Gitarrenspiel, das hier auch mal wieder ein bisschen dominanter zutage tritt und Violine von Gastmusikerin Alicia Nurho. Dazu eben die Verbindung zur Band, die sich ja immer gerne mit Wölfen gleichsetzt.
Schon wieder.
Ja, Your Promise of Light geht dann so ein bisschen unter, finde ich, wobei Ribeiro hier an einigen Stellen, das hast du auch gesagt, so ganz interessantes Flüstern einbaut. For the Love of Mortals verbreitet so eine sehr schöne, bisschen nostalgische Stimmung und drückt hinten raus auch nochmal die Gitarre so ein bisschen wieder in den Vordergrund. Richtig gelungen finde ich dann wieder Our Freedom to Fall, das mit so einem spannenden Rhythmus beginnt und in dem es wieder wüster zur Sache geht. Und die Idee zum Finale Reconquista finde ich auch gut. Also damit bekräftigen Moonspell quasi nochmal ihre Intention, das von ihnen mitgeprägte Genre, also Gothic Metal, für sich so zurückzuerobern. Also das ist eigentlich ein politischer Begriff, sage ich mal. Also Reconquista, das ist so die religiöse Rückeroberung der iberischen Halbinsel durch die Christen. Und hier erobern sich Moonspell quasi ihr angestammtes Genre wieder zurück. Dazu passend gibt es dann auch eine Passage auf Portugiesisch und, wie so oft bei ihren Album-Closern, auch einen Rückbezug auf sich selbst. Man schwankt schon immer so ein bisschen, also man kreist schon immer so ein bisschen sehr um sich selbst, nämlich die mehrfach wiederholte Zeile Under the Moon, Under the Spell. Alles ja, sehr programmatisch also. Ne?
Ja, aber das ist schön. Und spricht dann auch für sie, dass sie Reconquista, spricht man es richtig aus, dass sie das nicht als wirklich sehr plakativen Albumtitel genommen haben. Das hätte auch gut gepasst, aber es wäre irgendwie gewesen. Plakativer, als die Band sein will wahrscheinlich, glaube ich.
Ja, aber wäre eine gute Idee gewesen, glaube ich, ehrlich gesagt.
Ja, können mich nächstes Mal anrufen. Ich sag dann gerne was.
Zumal Far From God auch so ein bisschen, also in der Erklärung des Albumstils so ein bisschen schwierig ist, finde ich. Aber dazu könnt ihr im Heft dann mehr lesen. Ich glaube, Far From God wird nicht mein persönliches Lieblingsalbum von Moonspell. Vielleicht braucht der eine oder die andere da draußen, wie ich, auch so ein bisschen Zeit, um sich wieder in diesen ja eher zurückgenommenen, keyboardlastigen Sound einzufinden. Das Werk enthält aber wirklich viele schöne Passagen und Momente, und auch einige packende Songs, die mich am Ende dann doch überzeugt haben.
Ja, also ich bin auch Freund davon, dass sie sich auf die alten Tugenden rückbesinnen, ohne dabei gestrig, rückwärtsgewandt oder antriebs- oder gar ideenlos zu wirken. Ganz im Gegenteil. Die letzten Alben waren mir ein bisschen auch zu verkünstelt und zu verkopft. So Respekt und Ehre für die großen Ambitionen und Konzepte und künstlerischen Visionen, die sie da hatten. Die waren auch alle gut und alle toll, aber die musste ich schon ein bisschen mögen wollen, sage ich mal. Und jetzt ist das Ganze wieder zugänglicher, direkter, packend. Nicht so packend wie, was war dein Lieblingsalbum?
Extinct.
Extinct, genau, richtig. Das ist tatsächlich ein bisschen flotter und geht noch mehr nach vorne.
Und das davor, glaube ich, auch. Also da war schon so eine sehr starke Phase, so mit ich auch drin.
Ja, da knüpfen sie nicht ganz dran an. Dafür ist es dann doch wieder zu, ja, gerade hinten raus, ein bisschen zu doomig und progressiv verkopft, aber so sind sie und das steht ihnen gut und das passt und das ist auch so eine Note, die dem Album gut tut und die zweite Albumhälfte damit auch von der hittigeren, eingängigeren ersten Hälfte so ein bisschen ablöst, auch wenn es ist schon einigermaßen gleichförmig, klingt alles sehr wie aus einem Guss, klingt alles wie aus einer Schaffensphase. Ob die in den 90ern ist oder ob die heute ist, sei dahingestellt. Ich fand tatsächlich beim letzten Song, war mir noch aufgefallen, so, der klingt zwar eigentlich total nach 90er Jahre Moonspell, aber irgendwie sind da auch Sachen drin, die könnten heute auch moderner Prog oder Post-Metal sein. Man packt Moonspell da nur nicht in diese Schublade und denkt da nicht dran, aber eigentlich sind da durchaus Verwandtschaften zu hören, was ich sehr spannend fand.
Ja, durchaus. Und sie haben das natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen geschickt gespielt, ne? Also Irreligious ist halt schon ihr bekanntestes Album, würde ich jetzt mal sagen. Also so von der Legacy her, einfach weil das eben zu diesen schon wichtigsten Gothic-Metal-Alben überhaupt zählt, halt vor allen Dingen so in der Anfangsphase dieses aufkommenden Genres und halt eben auch als wichtiger Beitrag aus Südeuropa zu diesem Genre zählt. Und sich natürlich irgendwie im Jubiläumsjahr darauf wieder zurückzubesinnen, das ist schon auch ein sehr geschickter Schachzug. Aber halt eben auch diese Verpflichtung wieder zu spüren zu diesen Themen. Also, ne, es hieß schon, Vampire waren jetzt nicht immer cool, sind vielleicht auch immer noch nicht cool, aber kann man schon mal wieder was mitmachen. Sie hatten ja schon auch so durchaus historische Alben, wenn ich da mal an dieses 1755er Album denke, das war dieses Album zum Erdbeben in Lissabon. Was natürlich auch ein super toller Beitrag ist, aber sie fühlen sich gerade, glaube ich, einfach in der Welt nicht so zu Hause, sondern eben eher so in diesem übersinnlichen, düster-romantischen, schwärmerischen.
Mhm. Und Vampire sind ja auch wieder cool, Twilight ist lang genug her und es gab interessante Dracula-Nosferatu-Filme zuletzt auch wieder, von daher.
Die auch als Inspiration gedient haben tatsächlich. Also Nosferatu war da insbesondere wohl sehr ausschlaggebend.
Ja, okay. Dann ist doch schön, dass Kunst Kunst inspiriert. Das könnte eine künstliche Intelligenz so nicht. Weitere wichtige Alben. Weitere wichtige Alben heute kommen übrigens von Deep Purple, die ihr neues Album Splat veröffentlichen, The Devil Wears Prada veröffentlichen, In Lust We Trust. Lest ihr alles bei uns im Magazin und auf der Website. Und hört, wie schon vorhin kurz erwähnt, Klangbeispiele zu einem, worüber wir heute reden, auf unserer Playlist auf Spotify. KI-Musik packen wir da keine rein. In unserer Playlist seid ihr zu Hause, der Metalhammer Podcast Playlist. Den Link findet ihr unten in der Episodenbeschreibung. Und ein weiteres wichtiges Album, das heute erscheint, bleibt im düster vampirisch Friedhof.
Stimmt.
Don't Talk to Strangers, das Metalhammer Podcast Interview.
Und zwar geht es um Dominum und deren neues Album Night is Calling. Ihr bereits drittes Album. Sie haben echt einen Turbostart hingelegt und in wenigen Jahren sowohl ein Beliebtheits- und Publikumswachstum als auch ein musikalisches Wachstum auf den Alben durchaus hingelegt. Dr. Dead und seine Mit-Zombies, die modernen Power-Metal frönen, irgendwo zwischen Powerwolf, Avantasia und irgendwas Gotisch-Düsterem noch, das mir gerade nicht einfällt. Auf jeden Fall immer interessant und immer sehr stiloffen und sehr hittig und mit einem Händchen für guten modernen Power-Metal gemacht. Kollege Lothar Gerber hat mit Dr. Dead alias Felix Held gesprochen über unter anderem die auf dem Album enthaltene Coverversion von Michael Jacksons Thriller, über das Feature von der neuen Battlebeast-Sängerin Marina, die hier zu hören ist, noch bevor sie bei Battlebeast auf einem Song zu hören ist, über das Zutun auch von Ben Metzner von Feuerschwanz auf auch dem aktuellen Dominum-Album und über das Live-Geschäft, die kommende Headliner-Tour, Chancen, Herausforderungen und Geheimnisse des Live- und Musikgeschäftes von Dr. Dead hört ihr jetzt.
Ihr habt auch wieder ein Cover auf der neuen Platte. Ja. Und ich sag mal, es war eigentlich überfällig, oder? Dieses Lied zu covern. Offensichtlich geht es ja nicht. Warum jetzt erst?
Das ist eine wirklich gute Frage. Also, weil ich eigentlich ist es wirklich überfällig gewesen. Aber das war einfach die Rede. Es liegt auch schon ein bisschen länger rum. Aber wir wollten auch ein bisschen weg von der typischen, beim ersten Album waren es schon viele Coverversionen drauf und da wollten wir ein bisschen weg, so, weil sonst kommt wieder jemand von Metalhammer und sagt, denen fällt nichts mehr ein.
Leider. So war das nicht mal.
Nein, ich weiß. Aber Thriller war einfach. Es kam halt vor der Hurricane, eben wegen dem Geburtstag des Songs, der war ja irgendwie. waren es 40 Jahre? Ich glaube 30 oder 40 Jahre, das war unheimlich lang. Und dann haben wir eben den Hurricane eingeschoben und da haben wir uns den Thriller eben noch aufgehoben. Aber natürlich war das schon so, okay, wir müssen das jetzt unbedingt machen. Und es hat auch ultra viel Spaß gemacht. Also es gibt auch Songs, wo das ein bisschen spärlicher ist, aber bei diesem Riffing eben, was ja sich durch den ganzen Song trägt, das ist so ultra geil vermittelbar. Das war einfach, das hat man einfach dann gemacht und dann hat man sich gedacht, ja, wieso hat denn das so noch kein anderer gemacht? Es hat einfach Spaß gemacht, ja. Das.
Eine schöne Überraschung ist auch, dass ihr, glaube ich, sogar vor Battle Beast noch was mit Marina rausbringt dann, oder ist das so? Ja. Wie kam es dazu? Kanntet ihr die schon vorher oder weil ich irgendwie gelesen, dass sie sogar in Deutschland lebt?
Genau, also wir hatten, es ist ja so, wenn man so Featurings macht, ist für uns schon wichtig, dass man irgendwie eine Story zu erzählen hat. Also wir wollen jetzt keine Blindakquisen machen und sagen, liebe Künstler XY, willst du bei uns auf dem Lied, beim Lied mitsingen? Das ist irgendwie so ein bisschen Quatsch. Und ich meine, mit Battle Beast war es so, wir waren so lange mit denen unterwegs. Also wir haben so viele Shows mit denen gespielt. Wir sind einmal komplett Europa gemacht. Es waren fast 40 Shows. Das heißt, man hat da ja wirklich so eine relativ enge Beziehung bekommen. Und dann haben wir halt überlegt, also bei Night is Calling war es so, das war nicht als Feature geplant und ich habe mir immer gedacht, Mensch, da irgendwie, mir gefällt das Lied, aber irgendwie fehlt noch eine Ebene. Ich glaube, es fehlt ein weibliches Gegengewicht. Und dann war eben die erste Anlaufstelle, lass uns doch einfach Battle Beast fragen. Auch wenn natürlich Nora ausgestiegen ist, ist für uns die, ich kannte auch Marina schon vorher ein bisschen über, also im Endeffekt ist die Szene ja dann doch, kennt dann jeder irgendwie jeden so ein bisschen über mindestens eine Ecke oder maximal zwei Ecken. Und daher war dann für uns klar, wenn wir das machen, dann mit Battle Beast. Und die waren sofort interessiert und gesagt, Mensch, das ist ja ein toller Song. Und so haben die da total, fast mega, weil die den so durchanalysiert haben und damit das dann harmonisch, der Justo hat mir das dann harmonisch erklärt, ja, und da hast du hier diesen Akkord mit reingenommen und das ist ja total krass. Und ich so, was? Welcher Akkord? Ja. Das war total geil. Und da haben wir das eben probiert und es hat sofort gut gepasst. Also ihre Stimme hat sofort super dazu gepasst. Wir haben auch, finde ich, gut zusammengepasst, weil das ist oft auch bei Features so ein Problem, dass die Stimmen eben sich nicht gut vermischen und das dann eher wirkt wie ein Fremdkörper. Aber ich finde, Marina hat wirklich den Song sehr bereichert und auch nochmal dadurch eine inhaltlich ganz andere Ebene dem verliehen. Und wir haben auch ein ultra krasses Video zusammen gemacht. Das ist auch richtig cool geworden und bin ja auch schon sehr, sehr gespannt, was die Welt dazu sagt.
Ben hast du schon erwähnt, der Ben von Feuerpflanz, der hat wieder als Filter für deine Ideen fungiert bei der Platte.
Ich habe glücklicherweise ein paar sehr gute Freunde, denen ich immer Zeug schicken kann, weil wenn man einfach so die ganze Zeit in seiner eigenen Suppe kocht, dann verliert man irgendwann so den Weitblick und das ist einfach, anderen Songwritern was vorspielen, hilft so viel weiter, weil, wie jetzt schon erwähnt, beim Circus sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und Kollaborationen sind einfach der Shit. Also ich versuche das jetzt auch beim vierten Album, das ja schon läuft, da auch möglichst viel zu arrangieren, dass man sich eben mit Leuten trifft, wie eben Leute auch mich kontaktieren und fragen, Mensch, magst du nicht mal bei uns vorbeikommen und einen Song schreiben? Und dann trifft man sich einen Tag und hat irgendwie einen Song geschrieben, für den ich sonst eine Woche brauche oder einen Monat oder so. Und das versuche ich jetzt auch weiter zu forcieren, weil das einfach, ja, das was Besonderes ist und man dadurch auch Sachen macht, die man sonst nicht macht. Weil jeder hat ja so seinen Werkzeugkoffer, den er in- und auswendig kennt und man will ja neue Werkzeuge und quasi dauernd zum Baumarkt fahren und einen neuen Laubbläser kaufen.
Ja, und dann seid ihr im Herbst auf Headliner-Tour mit dem Night Flight Orchestra, was ja eine super Paarung ist. Sogar als Headliner ihr, oder? Wie kam es dazu? Wie habt ihr das ausgekartelt?
Ja, wir haben halt drüber nachgedacht, weil die Tour ist schon, also wenn man sie mit der ersten Headliner-Tour vergleicht, ist sie schon wirklich deutlich gewachsen von den Venue-Größen und dann macht man sich halt Gedanken, ja, wen kann man denn da mitnehmen, was passt gut, also weil wir schon auch irgendwie wollen jetzt nicht irgendein Package machen, sondern das soll schon auch für die Leute, die dann kommen, einfach ein stimmiger Abend sein. Und dann sind wir halt einfach danach gegangen, was finde ich denn geil und was beeinflusst mich irgendwie. Und ich habe schon immer gern Nightflight Orchestra gehört. Schon immer. Und dann war es halt einfach so, nur die fragen wir uns halt einfach mal. Und dann haben die gesagt, also wir hätten da Zeit und Bock hätten wir auch und so. Und dann, und jetzt fahren die da mit.
Mega, ja.
Wer nicht fragt, bleibt dumm.
Ein Faktor bei euch war, dass ihr einfach extrem viel live gespielt habt. Für wie viel wichtig würdest du das erachten für eine neue Band, dass sie auf Konzerten und Festivals präsent ist?
Extrem wichtig. Ich würde sagen, es ist extrem wichtig. Also es gibt ja so diese zwei, ja, das ist halt die Welt, die Welt, in der wir leben. Es misst sich immer alles an Zahlen. So. Und dann bekommt man, dann schaut jeder auf monatliche Hörer. Und dann schaut jeder auf Konzerttickets und so. Und dann auf Instagram-Follower und auf Facebook-Follower und TikTok und bla 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 bla. Aber das passt nicht immer zusammen. Also Bands, die zum Beispiel viel live spielen, aber nicht so viele monatliche Spotify-Hörer haben, können zum Beispiel einfach volle Locations haben, volle Clubs haben, volle Hallen haben. Und deswegen ist, glaube ich, einfach beides wichtig. Also, dass wir viel live gespielt haben, hat uns, glaube ich, so ein gesundes Rückgrat an Leuten gebracht, die eben einfach auch auf Konzertgänger sind und auf Konzerte kommen, was für uns als Künstler sehr wichtig ist. Und trotzdem macht man halt Social Media und versucht irgendwie Leute da zu begeistern. Ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Ich glaube, man muss beides machen, um irgendwie nachhaltig relevant zu sein. Und aber dass wir natürlich in möglichst kurzer Zeit vor so vielen Leuten spielen konnten, also so innerhalb von 40 Tagen letzten Endes auf 40 verschiedene Städte zu spielen, ist was Besseres, kann einer Band nicht passieren. Und das dann auch noch mit so tollen Menschen zusammen. Also wir hatten ja auch das große Glück, ich klopfe jetzt mal auf Holz, dass alle Leute, mit denen wir zusammen gespielt haben, einfach auch super nett waren und so, und man gar keine schlechten Erfahrungen gemacht hat mit ihr, dürft jetzt hier nur einen Teil eures Schlagzeugs aufbauen oder irgendeine Scheiße, oder ihr dürft keine Subwoofer benutzen. Das kennt man ja alles. So, das sind ja alles so crazy Geschichten, die man kennt. Und das haben wir alles nicht erleben dürfen, was einem Glauben an die Welt schenkt. Und genau, aber es war schon so, dass zu unserer ersten Tour hatten wir schon sehr viel Schiss, ob das jetzt nicht ein Overkill ist. So, also irgendwann, wir hatten zu dem Zeitpunkt auch schon sehr viel gespielt. Es war dann quasi Ende 24. Da gab es quasi 1,5 Jahre und da hatten wir schon mit Feuerschwanz gespielt. Da hatten wir schon mit Bruce Dickinson gespielt. Wir hatten da schon Grasshop gespielt. Also richtig viele Sachen. Und irgendwann war es dann so, okay, jetzt müssen wir das einfach mal ausprobieren. Und wir waren so, ja, wirklich und so. Und oh Gott, und München Backstage, ist das nicht zu groß? Und unsere monatlichen Hörer damals waren nicht so toll. Also das waren irgendwie 70.000, 80.000. Und trotzdem war es halt überall voll. Also es war fast alles ausverkauft, was nicht zu diesen Zahlen gepasst hat. Und das gibt mir dann irgendwie auch das Selbstbewusstsein zu sagen, klar ist das ein Indikator, aber man kann nicht immer nur diesen Indikator nehmen. Weil es gibt einfach auch eine Hörerschaft, die CDs kaufen und die Vinyls kaufen. Das sehen wir jetzt auch gerade, dass einfach gerade die Vinyl und die Special Editionen, also wir haben ja auch ein Earbook von der CD gemacht, richtig aufwendiges, wo viel Bilder drin sind und limitierte, besondere Vinylfarbe. Das wird wahnsinnig gut angenommen und natürlich hören dann diese Leute nicht auf Spotify die Musik. Und es gibt auch nicht nur Spotify, sondern es gibt auch eine Trilliarde anderer Streaming-Dienste. Klar ist Spotify der größte, aber so, unsere erste Tour ist eigentlich der Beweis dafür, dass diese Nummern eben nicht alles sind, an denen man Bands messen kann. Und insofern, um jetzt diesen Bogen zu schließen, live spielen ist sehr wichtig.
Ja, mittlerweile am Live-Geschäft gibt etwas Verwirrendes, nämlich eigentlich ist ja so, dass Bands ja ihr Geld nicht mehr so mit Tonträgern machen, sondern mehr mit Konzerten oder hauptsächlich mit Konzerten. Und seit Corona sind die Kosten enorm gestiegen und alles ist so teuer geworden. Deswegen könnte man sich da fragen, wie passt das jetzt noch zusammen? Unbedingt live spielen, damit Geld reinkommt, aber dann hat man gleichzeitig so hohe Ausgaben beim Live-Spielen.
Das ist eine komplexe Frage, weil ich glaube, dass sich einfach das insofern verschoben hat, dass es sehr viel später sich erst lohnt, Konzerte zu spielen. Also man braucht mehr Leute, die erscheinen, sodass man die Kosten decken kann.
Okay.
Und ich sage jetzt mal, so ein Iran-Krieg macht Sachen nicht leichter. Also weil natürlich, ich habe gestern getankt mit meinem kleinen Privatauto für 100 Euro. Und ich sage jetzt mal, so ein Tourbus, den man braucht auf einer Europatour, das ist kein Luxus, sondern den, wenn man 20 Termine in 25 Tagen spielt, braucht man diesen Bus. Man kann das nicht selber fahren. Der braucht mehr als 6 Liter auf 100 Kilometer. Das heißt, es wird alles nicht einfacher und es wird einfach sehr viel schwerer. Die Schwelle verschiebt sich einfach nach oben. Weil es ist eben diese Spirale, auf die ich auch keine Lösung habe. Also natürlich müssen die Leute auch mehr verdienen, weil halt alles teurer wird. Aber wenn die Leute dann mehr verdienen, müssen ja dann auch wieder die Tickets quasi teurer werden, weil die Veranstalter auch ihre Leute bezahlen müssen. Das heißt, diese Endlosspirale. Und wir versuchen da eben überall so ein Mittelding zu finden und nicht, es ist eine sehr große Priorität, nicht zu teuer zu werden, sondern wir wollen, dass sich das jeder leisten kann, der da kommen will. Aber es wird, glaube ich, gerade für kleine Bands, also für die Clubszene, ist es, glaube ich, schon extrem schwierig, eine Tour zu fahren, die dann am Ende auch was abwirft. Also, ich meine, das ist ja auch, es gibt ja auch viele Bands, schon so traurig das ist, wenn ich dann da irgendwie, die dann einfach sagen, das geht jetzt nicht mehr. Also das funktioniert nicht. Und ich kann das verstehen. Also deswegen muss man, glaube ich, als Band einfach gucken, dass man, ja, wie sagt man das jetzt? Dass man halt erfolgreich ist. Ja, das ist, nee, du weißt, was ich meine. Also das, man muss wahrscheinlich einfach sehr viel Glück haben, dass das, was man macht, dass man damit irgendeinen Nerv trifft, weil man kann sich auch nicht verbiegen. Das ist sehr kurzfristig gedacht und funktioniert nicht. Also man muss einfach darauf hoffen, dass das, was man ist, zur rechten Zeit am rechten Ort ist und mit den Leuten resoniert und mit der Welt resoniert und dann funktioniert es. Ich meine, es gibt solche Themen. Ich meine, Electric Callboy zum Beispiel, die Band der Stunde, die spielen überall auf der Welt und es kommen einfach eine Trilliarden Leute in jeder Stadt. Sehr verrückt. Und die haben es, wird es ein bisschen einfacher als bei der Band, die es vielleicht schon 30 Jahre gibt und die halt eher auf so einem normalen Level, sage ich jetzt mal, nicht Arena-Level spielen. Und die haben wahrscheinlich sehr viel mehr mit diesen großen Kosten zu kämpfen. Ja, aber man muss schon gucken, dass man auf schlankem Fuß lebt und wir sind auch sehr, würde ich sagen, sehr effizient und haben jetzt keine 10-Leute-Crew dabei, sondern wir machen schon auch einfach sehr viel selber, weil das halt einfach so schön es ist, mit vielen Leuten unterwegs zu sein, weil man will am liebsten seine ganzen Kumpels die ganze Zeit um sich haben und halt machen, aber genau, man muss eben die Waage finden.
Das war Dr. Dead alias Felix Held im Gespräch mit Metalhammer-Autor Lothar Gerber. Und das neue Album von Dominum heißt Night is Calling und steht ab dem heutigen 3. Juli in den Plattenläden und natürlich auch auf den Streaming-Plattformen.
Mehr dazu lest ihr auch in dem erweiterten Interview bei uns im Magazin, das Abonnenten übrigens mit einem exklusiven Dominum-Titel überrascht. Der hängt nochmal um den Doro-Titel außenrum, ist nur im Abo enthalten und zeigt ein schönes Domino-Motiv mit Zombies und Dr. Dead.
Ja.
Viel Spaß damit.
Die Titelhelden von morgen. Und unsere nächste Podcast-Episode erwartet euch am nächsten Freitag bereits, also am 10. Juli, dann wieder mit den heißesten Neuigkeiten aus der Szene, unserem Album der Woche und diesmal keinem Interview, dafür aber einigen Stimmen aus der Redaktion zum Rockharz Festival, das jetzt am Wochenende stattfindet. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr an diesem 10. Juli wieder bei uns reinhört.
Bis dahin, wir bringen euch dann wieder mit Maximum Metal.
Wiederhören.